zu sein, bedarf es wenig, denn wer schwul ist, ist eine blöde Kuh und dumme Tunte und was weiß ich.
Can I ask you a question?
Well, of course, Stanley. What is it?
What's a homosexual?
Und wieder einmal begrüßen wir euch live zu einer neuen Sendung von Rosa Rausch, das schwule Magazin im Querfunk.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen live aus dem Studio gesendeten Ausgabe von Rosa Rauschen. Das ist der dritte Freitag im Oktober und daher auch eine Magazinsendung. Wir haben Nachrichten für euch, die hat Helmut zusammengesucht, aber nicht eingesprochen. Wir haben eine Person des Monats für euch, die hat Helmut eingesprochen. Ihr kriegt also in der Mitte der Sendung auch mal eine andere Stimme zu hören. Wir haben einige wenige Termine und vielleicht langt die Zeit auch noch für das Buch von Robin des Monats September. Das haben wir euch nämlich, glaube ich, noch nicht vorgestellt. Also insgesamt volles Programm, hoffe ich. Musikalisch habe ich mich entschieden, nochmal da weiterzumachen, wo ich letzte Woche aufgehört habe, nämlich bei den James-Bond-Titeln der vergangenen Zeit. Da ich nicht mehr ganz genau weiß, welche Titel ich gespielt habe und keine Zeit hatte, es nachzugucken, könnte es sein, dass ich den einen oder anderen Titel erwische, den wir schon hatten. Aber eigentlich gibt es mehr als genug Bond-Intro-Musiken oder Outro-Musiken oder was auch immer, Bond-Musiken halt, die ich noch nicht gespielt habe. Am Mikrofon für euch ist Felix.
Nachrichten in Rosa Rauschen.
Ich sagte schon eingangs, dass uns die dankenswerterweise wie fast immer Helmut zusammengestellt hat. Und wir kommen nochmal zurück nach Georgien, wo wir uns ja die letzten zwei Magazinsendungen schon aufgehalten haben. Nach der Weigerung von Georgiens Präsidentin Salome Zurabishvili, das Gesetz der Regierung gegen sogenannte LGBT-Propaganda zu unterzeichnen, hat Parlamentspräsident Shalva Papuashvili den queerfeindlichen Parlamentsbeschluss mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt, wie es zu erwarten war. Wir zitieren, in Übereinstimmung mit der Verfassung habe ich heute das Gesetz zu Familienwerten und zum Schutz Minderjähriger unterzeichnet, das Salome Zurabishvili nicht unterzeichnet hat. Das erklärt eben Papuashvili auf Facebook. Und wir gehen nach Berlin, bleiben aber geistig in Georgien. Der Bundestag hat auf Antrag der Regierungsparteien die Resolution für eine europäische Zukunft Georgiens verabschiedet. Darin wird die Bundesregierung unter anderem dazu aufgefordert, queere Menschen in Georgien zu unterstützen. Wir zitieren aus dem Beschluss. Die aus politischem Kalkül betriebene Stigmatisierung von LGBTQIA+-Menschen und die jüngste massive gesetzliche Einschränkung ihrer Rechte erachtet der Deutsche Bundestag als inakzeptabel. Und weiter. Die georgische Regierung geht immer rücksichtsloser. Na, jetzt sind wir nicht mehr in dem Beschluss, jetzt sind wir beim Zitat von Sven Lehmann. Die georgische Regierung geht immer rücksichtsloser gegen ihre eigene Bevölkerung vor. Die Zivilgesellschaft wird schikaniert und soll mundtot gemacht werden. Das erklärt der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann zu dem von ihm unterstützten Beschluss. Und er sagt weiter, der autoritäre und antieuropäische Kurs zeigt sich auch in den unerbittlichen Angriffen auf die LSBTIQ-Sternchen-Community. Ja, man kann im gleichen Absatz zweimal andere Buchstabensuppen machen. Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof hat die Nutzung persönlicher Daten durch soziale Netzwerke eingeschränkt. Sie dürften nicht zeitlich unbegrenzt für zielgerichtete Werbung gesammelt, analysiert und verarbeitet werden. Geklagt hatte der schwule Datenschutzaktivist Maximilian Schrems gegen die Verarbeitung seiner Daten durch die Facebook-Mutter Meta. Unter anderem ging es um Informationen zu seiner sexuellen Orientierung. Für solche sensiblen Daten gilt in der DSGVO ein besonderer Schutz. Sie dürfen deshalb nur in bestimmten Ausnahmefällen verwendet werden. Der Europäische Gerichtshof betonte, dass der Grundsatz der Datenminimierung unbedingt eingehalten werden müsse. Darum könnten nicht sämtliche personenbezogenen Daten, die in einem sozialen Netzwerk oder auf einer anderen Plattform erhoben würden, zeitlich unbegrenzt und ohne Unterscheidung nach ihrer Art für zielgerichtete Werbung verarbeitet werden. Im konkreten Fall muss nun das österreichische Gericht entscheiden, es ist dabei aber an die Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofs gebunden. Berlin. Die AfD kommentierte die Ankündigung der Trans-Grünen-Politikerin Tessa Ganserer, sich nicht erneut um ein Bundestagsmandat zu bewerben, mit Beleidigungen. Ganserer wurde mehrfach als Mann angesprochen oder als Witzfigur bezeichnet. AfD-Vizefraktionschefin Beatrix von Storch twitterte, lieber Herr, Hashtag Ganserer, es ist kein Hass, wenn man bei seinem Vornamen angesprochen wird und einen biologischen Mann als Mann bezeichnet. Kritik ist kein Hass, Meinungen sind kein Hass und das Aussprechen der unveränderlichen Realität ist kein Hass. Ihren Fetisch als Frau sein zu zelebrieren, ist eine Beleidigung für Frauen. Sie verletzen mit ihrem Auftreten fortdauernd die Würde des Hauses. Ende des Zitats. Dass ausgerechnet der AfD sich über die Würde des Deutschen Bundestages Gedanken macht, hat ja seine eigene Ironie. Als Hashtag hängte sie noch den abgelegten männlichen Vornamen Ganserers an, was von Transmenschen meist als beleidigend und respektlos empfunden wird. Luxemburg. Lässt jemand seine Geschlechtsidentität in einem EU-Mitgliedstaat rechtlich neu anerkennen, gilt das auch in anderen Mitgliedstaaten. Eine Verweigerung der Anerkennung verstoße gegen die Rechte von EU-Bürgern, urteilt der Europäische Gerichtshof. Es ging um einen Fall eines Transmanns aus Rumänien. Der Kläger zog 2008 nach Großbritannien, nahm neben der rumänischen auch die britische Staatsbürgerschaft an, ließ sich dort 2020 rechtlich als Mann anerkennen und änderte Vornamen und Anrede. Im Mai 2021 beantragte er bei den rumänischen Behörden, seine männliche Geschlechtszugehörigkeit und seine neuen Vornamen einzutragen und ihm eine neue Geburtsurkunde auszustellen. Die rumänischen Behörden lehnten das aber ab. Sie forderten ihn auf, vor rumänischen Gerichten ein neues Verfahren zur Feststellung seiner Geschlechtsidentität anzustrengen. Der Europäische Gerichtshof antwortete nun, dass die Verweigerung der Anerkennung der Geschlechtsidentität die Rechte von Bürgern behindere, konkret das Recht, sich frei zu bewegen und aufzuhalten. Wie der Vorname stelle nämlich das Geschlecht ein grundlegendes Element der persönlichen Identität dar. Es könne im Alltag zu Problemen beim Nachweis der eigenen Identität kommen und auch zu schwerwiegenden Nachteilen im Beruf, im Privatleben oder bei Verwaltungsvorgängen. Berlin. Im vergangenen Jahr haben etwa gleich viele Menschen die Diagnose HIV erhalten wie im Jahr zuvor. Genau 3.321 HIV-Neudiagnosen wurden 2023 gemeldet, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. Darunter waren auch 23 Kinder, die das HIV-Virus von ihren Müttern erhalten. Männer, die Sex mit Männern haben, machten 23 mit 1.010 Fällen den größten Anteil der Neudiagnosen aus. Ja, wobei auch nur ein Drittel, ne? Von 3.300, 1.010. Darauf folgten die Neudiagnosen bei Menschen mit heterosexuellen Kontakten, das sind 543, und intravenösen Drogengebrauchern, 166. Für knapp 800 Menschen wurde laut RKI keine Angaben zum Übertragungsweg gemacht. Barcelona, ein Männerfußballteam, das ausschließlich aus Transmännern besteht, ist erstmals in einer offiziellen anerkannten Liga dabei. Also in Spanien oder weltweit, das weiß ich jetzt nicht. Der FC Phoenix, F-E-N-I-X, ist in einem Vorort von Barcelona zu Hause. Er spielt seit dieser Saison in der 5. Liga der nordöstlichen Region Katalonien. Das erste Ligaspiel für den FC Phoenix gab es bereits am 21. September. Spieler des Vereins erklärten, dass man froh sei, endlich gleichberechtigt spielen zu können. Der katalanische Fußballverband hatte zuvor den Weg für das Team freigemacht. Bereits seit 2 Saisons können in Männermannschaften Menschen aller Geschlechter antreten. In anderen Regionen ist dies meist nur bei jüngeren Altersklassen möglich. Pennsylvania. Eine Schultoilette im US-amerikanischen Pennsylvania sorgt derzeit für Kontroversen. Nach einem Beschluss ließ man dort kürzlich ein Fenster einbauen. Nach intensiven Protesten wurde es nun wieder vernagelt. Dabei handelt es sich um eine genderneutrale Toilette. Der Schulausschuss hatte beschlossen, im Eingangsbereich ein Fenster installieren zu lassen, um angebliches Fehlverhalten zu überwachen und zu verhindern. In den anderen Toiletten, die eindeutig einem Geschlecht zugeordnet sind, gibt es solche Fenster nicht. Dies ist eine entsetzliche Verletzung der Privatsphäre von Kindern und eine grausame Diskriminierung von trans- und nichtbinären Kindern, sagt Christina Moon, eine Anwältin des Education Law Center, in einer Erklärung. Der konservativ dominierte Ausschuss habe es schon seit einiger Zeit auf Transgender-Schüler abgesehen und ihnen ihre Rechte genommen, hieß es in der Erklärung weiter. Der Oberschulrat erklärte, dass die geschlechtsneutrale Toilette bislang hinsichtlich der angeführten Arten von Fehlverhalten kein Problem dargestellt habe. Nach heftigen Debatten wurde die Öffnung mit Sperrholz abgedeckt. Karlsruhe. In einem Adoptionsverfahren muss dem leiblichen Vater auch dann eine Beteiligung ermöglicht werden, wenn er den Angaben zufolge als Samenspender anonym bleiben möchte. Davon gibt es nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs zwar Ausnahmen, bloße Erklärungen der Kindesmutter und ihrer Ehefrau, dass der ihnen bekannte private Samenspender mit der Adoption einverstanden sei und keinen Wert auf eine Beteiligung am Adoptionsverfahren lege, reichten aber nicht. Im konkreten Fall aus Niedersachsen ging es um Bilder in WhatsApp. Das Amtsgericht Bersenbrück hatte den Adoptionsantrag zurückgewiesen, das Oberlandesgericht Oldenburg Beschwerden dagegen verworfen. Der BGH bestätigte dies nun mit Hinweis auf das grundrechtlich geschützte Interesse des möglichen leiblichen Vaters, die Rechtsstellung als Vater des Kindes einnehmen zu können. Wolfsburg. Mit einer homophoben Entgleisung hat Fußballprofi Kevin Behrens vom Erstligisten VfL Wolfsburg bei den Mitarbeitern des Vereins für Entsetzen gesorgt. Demnach soll sich der 33-jährige Stürmer Ende September bei einer Signierstunde geweigert haben, seine Unterschrift auf das Regenbogen-Sondershirt des Vereins zu setzen. Dabei soll laut einem Bericht auch der Satz gefallen sein: So eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Der Vorfall sei der VfL-Chefetage mitgeteilt worden. Daraufhin soll der Spieler gegenüber Sportdirektor Sebastian Schindzielorts glaubhaft versichert haben, dass er nicht homophob sei. Der VfL teilte mit, wir zitieren: Während eines internen Termins gab es Äußerungen, die nicht im Einklang mit der Haltung des VfL Wolfsburg stehen. Der Vorfall wurde intern unverzüglich aufgearbeitet. Ende des Zitats. Der Verein sei sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und stehe, wie auch seine Angestellten, für Vielfalt und Toleranz. Laut Informationen der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung hat die Führung des Clubs gegen den 33-Jährigen offenbar eine hohe Geldstrafe verhängt und angeblich auch eine Abmahnung erteilt. Aller doch. Bayreuth. Das Landgericht Bayreuth hat ein Urteil gegen einen der Volksverhetzung beschuldigten Mann aus Pressegg aufgehoben. Das Amtsgericht Kulmbach hatte den deutschen Kampagnenleiter des christlichen Fundi-Netzwerks Citizen Go zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt. Angeklagt wurde der Mann wegen einer Karikatur, die er im Januar 2023 auf Facebook veröffentlicht hatte. Darauf zu sehen ist ein trojanisches Pferd, das durch eine Stadtmauer gezogen wird. Im Inneren dieses Holzpferdes lauern jedoch drei Krieger, die, so die englische Beschriftung, für LGBT, Gender Ideology und Pädophilia stehen. Die bedrohte Stadt ist mit Society beschriftet. Die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Kulmbach sahen darin den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Das Landgericht Bayreuth sprach den Angeklagten nach einer nur kurzen Verhandlung frei. Für den Vorsitzenden Richter Thorsten Meyer stachelt die Karikatur nicht zum Hass auf. Die Botschaft der Karikatur sei so absurd, dass sie jeder Mensch gleich durchschauen könne, so der Richter. Also, Dummheit schützt vor Strafe. Stuttgart. Nach dem Streit um das geplante baden-württembergische Gleichbehandlungsgesetz soll über den Entwurf erneut verhandelt werden, das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart. An dem Gesetzentwurf habe es gravierende Einwände etwa der Kommunen oder des Normenkontrollrats gegeben. Diese Einwände nehmen wir ernst, sagt Kretschmann und weiter. Da sind wir in weiteren Aushandlungsprozessen zu diesem Gesetz.
I know how to hurt. I know how.
Womit wir beim dritten und letzten Nachrichtenblock wären. Hamburg. Das Volksbegehren der Hamburger Initiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung ist gescheitert. Statt der notwendigen knapp 66.000 Unterschriften haben die Initiative nur maximal 55.096 gültige Unterstützungssignaturen vorweisen können, teilte das Landeswahlamt mit. Neubrandenburg. Die Stadtvertretung Neubrandenburgs hat beschlossen, dass künftig keine Regenbogenfahne mehr vor dem Bahnhofsgebäude gehisst werden darf. Dem Antrag des für seine Homophobie berüchtigten Tim Großmüller von der Wählervereinigung Stabile Bürger für Neubrandenburg stimmten laut NDR die rechtsextreme AfD sowie Mitglieder des Bündnis Sarah Wagenknecht und der rechten Wählervereinigung Projekt NB und Bürger von Neubrandenburg zu. Großmüller hatte bereits mehrfach gegen die Regenbogenbeflaggung Stimmung gemacht und behauptet, die bunte Fahne sei eine politische Agenda der Altparteien. Innerhalb weniger Tage sind erneut Flaggen gestohlen worden, diesmal 3 mit dem Stadtwappen und 2 Imageflaggen der Stadt. Scharfe Kritik am Verbot der Regenbogenfahne kam von den Grünen. Bei allem Respekt gegenüber der Stadtvertretung sind wir über diesen Beschluss erschüttert, erklärt Ortsverbandssprecher Marcel Spittel auf Facebook. Und weiter: Gerade nach den Flaggendiebstählen aus der Vergangenheit braucht es Solidarität mit queeren Menschen. Ihnen jetzt per Beschluss der Stadtvertretung ein Stück Sichtbarkeit zu nehmen, ist genau der falsche Weg. Keine 24 Stunden nach dieser Entscheidung kündigte der offenschwule Oberbürgermeister Silvio Witt, der ist parteilos, seinen Rücktritt an. Er habe sich entschieden, sein Amt im Mai 25 niederzulegen. Berlin. Ferda Ataman, die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, hat in einem Interview mit der Rheinischen Post das am 1. August in Kraft getretene Selbstbestimmungsgesetz verteidigt und bestimmte Gruppen beschuldigt, Hass auf Transmenschen zu instrumentalisieren. Dabei betonte sie, dass Transmenschen weit überdurchschnittlich Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt seien. Wir zitieren sie: In manchen Gegenden müssen sie sich Sorgen machen, gejagt und verprügelt zu werden, erläutert Ataman. Aber auch am Arbeitsplatz werden sie oft diskriminiert oder erleben, dass nicht akzeptiert wird, wenn jemand nicht mehr Robert heißt, sondern Roberta. Viele verheimlichen deshalb ihre Transidentität. In der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz habe sie sich sehr gewundert, dass manche behaupteten, man könne nun sein Geschlecht nach Lust und Laune ändern. Warum sollte sich jemand zum Spaß so heftigen Diskriminierungen aussetzen, fragt die Chefin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ihrem Eindruck nach hätten sich bestimmte Gruppen, in denen Homophobie und Transfeindlichkeit anschlussfähig sind, besonders mit dem Thema beschäftigt. Das Selbstbestimmungsgesetz betreffe zwar nur eine recht kleine Gruppe, so Attermann. Die Debatte wurde aber so geführt, als würde sich für jede Familie etwas ändern, als würden reihenweise Kinder nach Hause kommen und sagen, so, ab jetzt bin ich kein Junge mehr, ab jetzt bin ich ein Mädchen. Als Grund für diese Entwicklung führt Attermann aus, wir zitieren ein weiteres Mal, es wird ein Kulturkampf auf dem Rücken einer kleinen Minderheit geführt. Rechtsextreme Denkfabriken sagen schon lange, dass dieses Thema für ihre Zwecke gut funktioniert. Zudem vermutete sie, dass nur wenige Menschen Transleute aus ihrem persönlichen Umfeld kennen. Gegen das vermeintlich Fremde, Gefährliche ließ sich schon immer gut hetzen, das wissen wir aus langer Erfahrung. Dortmund. Eine bislang unbekannte Person hat die von der katholischen Hochschulgemeinde an der Dortmunder Heiligkreuzkirche befestigte Regenbogenfahne gestohlen. Studentenpfarrer Simon Schwamborn entdeckte, dass jemand die Fahne abgerissen hatte, zurück blieb nur ein gelber Fetzen. Da die Flagge in einiger Höhe am Mauerwerk der Kirche aufgehängt war, muss die Person am Blitzableiter hochgeklettert sein. Wir zitieren, für manche stellt dieses kleine Zeichen der Toleranz offenbar eine unerträgliche Provokation dar, so zeigt sich der Herr Schwamborn schockiert und weiter. Gehört habe ich von solchen Aktionen zwar öfters, aber dass so etwas bei uns im Kreuzviertel passiert, entsetzt mich. Berlin. In Deutschlands 30 größten Städten haben bis zum 7. Oktober 6.607 Menschen eine Änderung ihres Geschlechtseintrags nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz beantragt. Die meisten Anträge gibt es demnach in Berlin, nämlich 1.349, gefolgt von Leipzig 632, Hamburg 511, Köln 342 und München 303. Deutschlands 30 größte Städte haben zusammen rund 19 Millionen Einwohner. Wir zitieren die Bild-Zeitung. Demnach wollen etwa 0,035% der Menschen ihr Geschlecht ändern. Ja. Bereits Mitte September hatte der Spiegel eine Hochrechnung veröffentlicht, nach der es in ganz Deutschland rund 15.000 Anmeldungen auf Änderung des Geschlechtseintrags nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz gibt. Die Hochrechnung basiert auf einer Umfrage unter 50 weitgehend zufällig ausgewählten Städten und Gemeindeverbänden. Rom. In Italien hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das die Nutzung von Leihmutterschaften auch im Ausland unter Strafe stellt. Die rechte Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begründet das Verbot damit, dass die traditionelle Familie geschützt werden solle. Aus Sicht von Kritikern wird hingegen gleichgeschlechtlichen oder unfruchtbaren Paaren die Möglichkeit genommen, Kinder zu bekommen. Bereits jetzt sieht das italienische Gesetz vor, dass jede Person, die eine Leihmutterschaft in Italien durchführt, organisiert oder bewirbt, mit einer Gefängnisstrafe zwischen 3 Monaten und 2 Jahren und einer Geldstrafe zwischen 600.000 Euro und 1 Million Euro rechnen muss. Meloni will das Verbot nun ausweiten, um auch Italiener zu bestrafen, die sich in Ländern um eine Leihmutterschaft bemühen, wo dies legal ist. USA. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat angekündigt, dass bei über 800 früheren Armeeangehörigen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung unehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurden, die Dokumente nachträglich in eine ehrenhafte Entlassung umgewandelt werden. In den USA war es Homosexuellen bis 1994 untersagt, Militärdienst zu leisten. Danach galt noch bis 2011 die sogenannte Don't Ask, Don't Tell-Regel. Zwischen 1993 und 2011 wurden Schätzungen zufolge bis zu 14.000 geoutete Militärangehörige gefeuert. Im vergangenen September kündigte das Verteidigungsministerium dann eine Untersuchung an, um Veteranen zu identifizieren, die nach dieser Regelung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung mit dem Zusatz unehrenhaft aus der Armee entlassen wurden. Mittels einer Aufklärungskampagne per E-Mail, Post und über gemeinnützige Organisationen konnten bislang satte 851 Betroffene identifiziert werden. Nach einer näheren Überprüfung sei in 96,8% der Fälle nachträglich eine ehrenhafte Entlassung ausgesprochen worden.
Das waren die Nachrichten.
this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Janne Tapio-Puhakka kam am 24. Februar 1995 im finnischen Espoo zur Welt. Als professioneller Eishockey-Profi spielte er von 2015 bis 2016 bei den Espoo Blues und 2017-18 beim französischen Gap Hockey Club. Er war auch bei der U18-Nationalmannschaft Finnlands und gewann da bei der WM die Bronzemedaille. Nach seiner Spielerkarriere studierte Puhakka internationale Betriebswirtschaft an der Hochschule Hagahelia. Sein Coming-out erfolgte 2019 und damit kurz nach dem Ende seiner Spielerkarriere, das auch relativ kurzfristig kam. In einem Interview mit der Tageszeitung Helsinki Sanomat erzählte der damals 24., dass er sich wegen seiner Homosexualität mental blockiert gefühlt habe. Das könnte natürlich dazu beigetragen haben, dass er seine Karriere auch beendet hat. In der Umkleidekabine seien häufig Schwulenwitze gemacht worden. Zwar wolle er keinem seiner Ex-Teamkollegen unterstellen, homophob zu sein. Die homosexuellen feindliche Atmosphäre sei aber wenig hilfreich gewesen. Zitat. In einer idealen Welt soll man gar nicht darüber sprechen müssen. Aber sagen, es dem Thema hilft, muss man darüber reden. Zitat Ende, erklärte Puhakka damals. Und weiter. Zitat. Wenn jeder Spieler in einer Garderobe er selbst sein könnte, wäre dies auch keine so große Diskussion. Zitat Ende. Puhaka, das war ein Partner auf Nordomo, einen damals 56-jährigen Tier, 2014 kennengelernt. Damals spielte er in Kanada für die Chicoutimi Saguenays. Die Beziehung hielt der Sportler bis zu seinem Karriereende im Jahr 2018 geheim. Seinen Partner stellte Puhaka oft als seinen Onkel vor, um Fragen bezüglich der Beziehung zu vermeiden. In New York Post erklärte er 2022 konkreter, weil uns der Altersunterschied von 37 Jahren peinlich war, Zitat Ende. Sagt er auch, ich musste ihn geheim halten und es ist nicht schön, die Person, die man liebt, geheim zu halten, Zitat Ende. Sie selbst hatten kein Problem mit dem Altersunterschied, ich sage oft, Janne ist eine alte Seele in einem jungen Körper und ich bin eine junge Seele in einem alten Körper, Zitat Ende, so Rolf bei einem seiner Interviews. Man darf natürlich auch davon ausgehen, dass ein wichtiger Grund für das Geheimhalten nicht der Altersunterschied war, sondern eben die Tatsache, dass er zumindest mal eben mit 2019 gar nicht geoutet war und deswegen das dann doch für zumindest 5 Jahre der Grund für das Geheimhalten war. Nach seinem Coming-out engagierte sich Janne Puhaka öffentlich für LGBTI-Rechte. Puhaka war Mitglied der Human Rights Group of Volunteer Athletes, die 2020 von der Human Rights League gegründet wurde. Im Februar 2022 wurden seine Memoiren mit Co-Autor Risto Packarin veröffentlicht und zuletzt war in diesem Jahr im Petoliset, der finnischen Version der Reality Game Show Verräter, zu sehen. Am 13. Oktober wurde Janne von seinem 66-jährigen Ehemann mit einer Schrotflinte erschossen. Puhatma und Notmo haben sich Wochen vor dem mutmaßlichen Mord getrennt und Puhaka war bereits aus dem gemeinsamen Haus des Paares weggezogen. Janne habe Rolf besucht, um einige Dinge bezüglich der Trennung zu regeln. Die Rettungsdienste wurden dann von einem Freund des Paares gerufen, der sich Sorgen gemacht hatte, weil er Puhaka eben nicht erreichen konnte. Und dann kamen die Rettungsdienste eben an und der tatverdächtige Ehemann haben sich dann beim Eintreffen der Polizei friedlich gestellt und sitzt jetzt dann eben in Untersuchungshaft.
Diamonds are forever. I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me. Diamonds are forever, sparkling round my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love. Do me. Diamonds never lie to me. For when love's gone, they last a while. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, forever, forever. Forever. And yeah.
schon komisch, wenn man, also mir geht es zumindest so, wenn ich einen James Bond Film gucke, dann finde ich diese Abspanne und auch schon die Vorspanne unendlich lang, aber die Musik dazu geht nur 2 bis 3 Minuten. Ich habe, wir bleiben bei Musik, ich habe einen Termin für euch, nur einen tatsächlich, aber der hat's in sich, ein Konzert unter dem Titel Tonjonglage, veranstaltet von den Schrillmännern im Kulturhaus Mikado. Das Ganze findet statt am Samstag, den 26.10., also Samstag nächster Woche, 19.30 Uhr und sie sagen, es geht eine Stunde. Das Kulturhaus Mikado ist, ich sage, am Kanalweg 52. Der Eintrittspreis ist Normalpreis 11,34 Euro und ermäßigt 8,24 Euro. Es gibt bestimmt irgendeinen Grund für diese krummen Beträge. Ich glaube nicht, dass sie das rein, also vielleicht haben sie auch rein als Witz gemacht, aber vielleicht gibt es da irgendeine Logik im Kulturhaus Mikado, wie die Preise zustande kommen. Dazu steht hier leider nichts. Also jedenfalls Samstag nächster Woche, 19.30 Uhr im Kulturhaus Mikado. Die Schrillmänner proben derzeit nicht nur mit den Zehen, sondern treten auch gemeinsam mit ihnen auf. Wenn auf anderen Bühnen Artisten mit Bällen, Keulen oder sogar mit brennenden Fackeln jonglieren, dann spenden die 10 Bulach a cappella Beifall. Und wenn diese anderen Artisten ihr Programm dann beendet haben, stellen sich die 10 auf die Bühne und zeigen dem Publikum, was sie alles so mit Tönen anstellen können. Da werden Subdominanten mit Quinten und Terzen vermengt, punktiert und mit Pausen garniert, Moll und Dur hin und her geworfen, wieder aufgefangen, um dann am Ende mit einem Schlussakkord punktgenau in der Hand ihres Dirigenten Stefan Fischer zu landen. Zur Verstärkung kooperieren die 10 diesmal mit den Schrillmännern, die genauso gekonnt die Tonjonglage beherrschen. Gemeinsam singen sie Liedgut aus verschiedenen Genres, wobei ihnen ihr Dirigent bei den meisten Stücken eigene einzigartige A-Cappella-Arrangements im wahrsten Sinne auf die Stimmen geschrieben hat. Wer die 10 im Mikado schon erlebt hat, weiß, dass sie sich zu jedem Stück neu formieren, vielseitig ihre Stimmen variieren und dass akustisch wie auch optisch ständig neue Akzente gesetzt werden. Wer das also erleben möchte, der geht Samstag, den 26.10. auf 19.30 Uhr in das Kulturhaus Mikado im Kanalweg 52. Normalpreis, ich sagte es, 11,34 Euro und ermäßigt 8,24 Euro. Das ist der Termin für die nächsten 2 Wochen.
Thank you.
So, jetzt bleibt es mir, eine E-Mail zu verlesen. Ich hatte ja angekündigt, dass wir euch das Buch des Monats September vorstellen. Das ist ja wurscht, ob das jetzt für Oktober oder September war. Das hat auch nur einen ganz allgemeinen Herbstbezug. Deswegen kann man das ganz hervorragend jetzt hier noch runterbringen. Hallo zusammen, Robin, unsere queere Infothek, meldet sich mit dem Buch des Monats. Robin ist die Rosa Bibliothek und Infothek der QBK. Sie hat regelmäßig am ersten Freitag im Monat von 19 bis 20 Uhr geöffnet. Der Bestand von Robin umfasst zurzeit um die 1000 Medien, darunter auch einige DVDs und sogar noch ein paar Videokassetten. Also die Videokassetten sind irgendwie ein Fetisch von euch, die erwähnt ihr jedes Mal. Mit unserer Reihe Buch des Monats stellen wir euch jeden Monat ein Buch aus unserem Bestand vor. Am 22. September war Herbstanfang. Mit den ersten Herbsttagen geht auch die schöne und warme Sommerzeit vorbei, in der viele Sommerbegegnungen und Liebschaften anfangen. Ob sie nach den ersten Wochen der Verliebtheit noch Bestand haben werden, wird sich zeigen. Mit dem Thema der Sommerliebe und dem, was danach kommt, beschäftigt sich das Buch des Monats September. Das Buch trägt den Titel »Ein Fall von Liebe« und ist von Gordon Merrick, M-E-R-R-I-C-K. Zwei Menschen begegnen sich, verlieben sich ineinander und verbringen einen wundervollen, zärtlichen Sommer zusammen. Doch mit dem langsam nahenden Herbst müssen die beiden erkennen, dass es neben dem gerade erst gefundenen Glück auch noch eine Realität gibt, die die unbeschwerte Leidenschaft und Verliebtheit anzugreifen droht. Besitzansprüche, Eifersucht und der Einfluss von Verwandten und Freunden zermürben das junge Paar bis hin zum schmerzvollen Abbruch ihrer Beziehung. Verzweifelt suchen sie in wilden Eskapaden einer lieblosen Ehe und Alkohol das Vergessen, um schließlich, gereift und von falschen Schuldgefühlen befreit, doch wieder zueinander zu finden. Soweit so konventionell. Ungewöhnlich ist, dass beide liebende Männer sind. Gordon Merrick ist es gelungen, ihr liebevolles und erotisches Verhältnis mit bemerkenswert sensibler Offenheit darzustellen. Liebe Grüße, das Robin-Team. Oh, liebes Robin-Team, richtig cool wäre, ihr hättet noch dazu geschrieben, in welchem Jahr das rauskam, bei welchem Verlag das rauskam und was es kostet. Es ist toll, dass ihr es habt, wahrscheinlich habt ihr ein Exemplar und dadurch, dass ich es jetzt um einen Monat verzögert vortrage, hat ja dann ein Hörer von Rosa Rauschen auch die Chance, am ersten Freitag im Monat Oktober das Buch auszuleihen, wenn es der Hörer, das jetzt im, oder der Leser, der es jetzt am ersten Freitag im Monat September sich geschnappt hat, freundlicherweise nach einem Monat ausgelesen wieder zurückgibt. Aber vielleicht will der ein oder andere es sich ja auch kaufen. Ich sage deswegen nochmal den Titel und den Autor. Ein Fall von Liebe. Und der Autor ist Gordon Merrick, M-E-R-R-I-Z-K.
This never happened to the other fella. We'll be right back.
was jetzt noch fehlt. Man muss nicht mal regelmäßiger Magazinhörer sein, um zu wissen, dass wir in fast jeder Magazinsendung Fernsehtipps haben. Und die haben wir diesmal nicht. Das liegt zum einen daran, dass ich tatsächlich nichts Gescheites gefunden habe, aber zum anderen hatte ich ohnehin eine besonders hohe Schmerzschwelle. Normal ist die ja sehr niedrig. Weil jetzt ja an diesem Wochenende die Pride Pictures beginnen, die lesbisch-schwulen Filmtage, und die ganze nächste Woche füllen. Das heißt, eigentlich interessant wäre höchstens in der übernächsten Woche noch irgendwas im Fernsehen zu gucken, weil ich bitte euch, man geht ja wohl nicht an die Glotze, wenn nebendran im Kino queeres Filmfestival ist. Ich finde es auch nicht ganz ideal, dass die Schrillmänner und die 10 A Cappella aus Bulach ihr Konzert mitten in den Filmtagen, also am nächsten Samstag eben dann am vorletzten Tag der Filmtage machen. Aber ich vermute, das haben halt die 10 terminiert zusammen mit dem Mikado. Und die sind halt nicht schwul, ne? Das sind ja nur die Schrillmänner. Und da hat man dann sicher nur mäßig Einfluss drauf. Aber es überlappt sich ja auch nur mit, jetzt muss ich gucken, mit einem Film, ne? Mit Crossing überlappt sich's am Samstag. Und im Prinzip kann man auch in Long et Roger guten Gewissens nicht reingehen. Das ist aber eh die Wiederholung. Es sind beides Wiederholungen. Also es überschneidet sich mit zwei Wiederholungen. Okay, das kann man verkraften. Nochmal ganz kurz das Wesentliche zu den Filmtagen zusammengefasst. Dafür reicht die Zeit nämlich. Die beginnen morgen Abend mit einer Party. Um 22 Uhr, anständige Menschen sind da schon im Bett, in der alten Hackerei. Ihr könnt das alles nachlesen auf www.pridepictures.de/Programm, aber da wird man dann auch hinnavigiert. Also Samstag, morgen Abend, Party, 22 Uhr in der alten Hackerei. Man jetzt denkt, Party ist irgendwie kein Film. Das ist richtig. Es gibt nochmal keinen Film, nämlich am Mittwoch mitten in der Woche ist auch ein filmloser Tag. Da findet in der Insel, im Jungen Staatstheater, die Podiumsdiskussion statt am Mittwoch, dem 23. ab 18 Uhr. Die habe ich euch ja das letzte Mal ausführlich vorgestellt. Das möchte ich jetzt eigentlich hier nicht wiederholen. Dazu habe ich auch gar nicht nochmal alles ausgedruckt. Das sind die beiden Veranstaltungen mit ohne Film. Es gibt noch andere Veranstaltungen, wo Matinee dran steht oder Preisverleihung, wo ich also annehme, dass es zum Film noch irgendwas gibt. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, bei einigen der Filme oder bei einem Kurzfilmprogrammen sind auch einzelne Regisseure dabei anwesend. Also dieses Mehr an Programmen, das kann ich jetzt nicht nochmal vorstellen. Die eigentliche Filmeröffnung ist, naja, nachdem am Samstagabend die Party ist, dann am Sonntag. Am Sonntag um 18 Uhr kommt Langue étrangère als Festivaleröffnung. Und ich sagte schon, das läuft auch als vorletzter Film. Nee, gar nicht wahr. Das läuft am Samstag drauf, dann eben nochmal um 19 Uhr. Und jetzt haben wir den Unterschied. In der Kinemathek wird das Filmfestival eröffnet um 18 Uhr. Ab da ist dann immer um 18.15 Uhr ein Film dort und um 20.30 Uhr. Könnte jetzt sein, dass auch bei Langue étrangère irgendwie ab 18 Uhr erstmals ein Glas Sekt gibt und es danach dann, ich weiß es nicht. Aber also normalerweise 18.15 Uhr und 20.30 Uhr. Und die zweite Spielstätte ist die Schauburg. Also ganz langjährige Hörer werden sich erinnern, dass die früher auch im HMU oder HMO, also einem Hörsaal an der Uni, Filme gezeigt haben mit grausamer Akustik. Es ist eine ganz klare Verbesserung, dass sie in der Schauburg sind. Und dort wird jeden Abend ein Film gezeigt und zwar um 19 Uhr. Wie gesagt, die Ausnahme ist der Mittwoch, wo weder in der Schauburg noch in der Kinemathek ein Film dieses Programms gezeigt wird. Am Montag hätten wir dann If I Die, It'll Be of You und It'll Be of Joy, so rum. Und um 20.30 Uhr Norwegian Dream, während in der Schauburg Crossing läuft. Am Dienstag haben wir Azog und All Shall Be Well und in der Schauburg haben wir Solo. Donnerstag geht's dann weiter, da haben wir in der Kinemathek Rivière und Gotteskinder und in der Schauburg Turtles. Am Freitag haben wir It Runs in the Family, das ist das erste von drei Kurzfilmprogrammen und danach Solo. Und in der Schauburg läuft What a Feeling. Am Samstag gibt es dann natürlich mehr Termine, in der Schauburg nicht. In der Schauburg gibt es Samstag, Sonntag, nächstes Wochenende auch nur um 19 Uhr jeweils einen Film. Aber die Kinemathek platzt da dann terminlich aus allen Nähten. Da kommt um 12 But I'm a Cheerleader, eine Publikumslieblingsfilm, den es schon mal gab im eigentlichen Programm. Um 15 Uhr Young Hearts, um 18.15 Uhr Todo el Silencio, um 20.30 Uhr Crossing. Und in der Schauburg läuft eben wie normal um 19 Uhr Langue étrangère, die Wiederholung. Das habe ich jetzt, glaube ich, dreimal schon angekündigt, dass das am Samstag nächster Woche in der Schauburg läuft. Am Sonntag um 12 Uhr To Wong Fo, hatten wir auch schon mal. 15 Uhr Erotic Encounters, als zweite Kurzfilmprogramm. 18.15 Uhr Boylesque, wenn man es so ausspricht. 20.15 Uhr Yin Yang, nochmal ein Kurzfilmprogramm, dann eben auch mit dem Pride Pictures Prism Preisverleihung. Und in der Schauburg läuft ab 19 Uhr All Shall Be Well. Und damit bin ich dann am Ende dieses Programmes angekommen. Wie gesagt, wer sich im Detail angucken will, auch die Kurzbeschreibung durchlesen will, wissen will, wie er an Karten kommt, wissen möchte, wo sich die Kinemathek und die Schauburg befinden und alle weiteren Informationen www.pridepictures.de, pridepictures.de. Damit ist die Magazinsendung vorbei. Nächste Woche ist Helmut fällig, eine Themensendung für euch vorproduziert zu haben. Und dann sind wir auch schon im November. Am Mikrofon verabschiedet sich von euch Felix.
You.